Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Eine besondere Folge deshalb, weil wir uns heute einen lang gehegten Wunsch erfüllen und über ein Thema sprechen, auf das wir schon heiß waren, als wir uns einst das Konzept zu diesem Podcast überlegt haben. Aber der Reihe nach. Erstmal hallo Jens.
Hi Nils. Genau, wir sprechen heute über die Psychologie im Fußball. Und da wir bei diesem Thema wirklich nur gefährliches Halbwissen vorzuweisen haben, haben wir uns eine Expertin eingeladen. Mhm. Und wir sprechen heute mit der Sportpsychologin Chiara Behrens de Luna. Und weil wir gefühlt 1000 Fragen haben, legen wir doch einfach direkt los. Mit einem herzlichen Hallo Chiara, wie geht's dir?
Hallo Nils, hallo Jens, sehr schön euch zu sehen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, mir geht's hervorragend.
Prima.
Ich hoffe, euch geht's auch gut.
Yes, na jetzt auf jeden Fall. Wir freuen uns total auf das Gespräch, Chiara. Und ich würde sagen, weil wir das schlechter können als du, kannst du uns vielleicht ein paar Worte zu dir sagen und dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du genau?
Ja, also ich bin Sportpsychologin und wohne derzeit in Hamburg. Mir wurde mal gesagt, die schönste Stadt Deutschlands.
Wer hat das? Das haben Hamburger behauptet, nämlich.
Ich bin selber Berlinerin. Muss sagen, so langsam haben mich die Hamburger überzeugt.
Okay, cool.
Genau, also ich komme aus Berlin und arbeite derzeit beim HSV mit der Profimannschaft und begleite die U16-Nationalmannschaft beim DFB, beziehungsweise beim DFB bin ich im unteren Zyklus, sprich ich rotiere mit den Jungs über 3 Jahre lang im unteren Zyklus von der U15 bis zur U17. Und das mache ich so nebenbei, bin ich selbstständig und coache einige Spieler im 1:1, halte Vorträge, darf mal hier wie bei euch im Podcast als Gast sein und ja, habe auch selber einen Podcast gemeinsam mit einer Kollegin von mir, einer sehr guten Freundin von mir, der schon länger nicht befüllt wurde, aber auch da leisten wir Aufklärungsarbeit über die Sportpsychologie.
Unlimited heißt dieser genau. Podcast übrigens und ist sehr zu empfehlen. Wir haben natürlich auch reingehört hier in der Vorbereitung und ich glaube, die letzte Folge war mit Hannes Wolf, wenn ich mich recht entsinne. Super spannend, also ist auch sehr zu empfehlen. Wir machen hier selten Cross-Promo, aber an der Stelle muss es erlaubt sein. Also Unlimited mal abchecken.
Vielen Dank.
Ich kann auf jeden Fall auch die Folge mit Christian Wück empfehlen. Die habe ich nämlich gehört, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Da kommen wir bestimmt auf dieses Thema später nochmal. Zunächst vielleicht mal so eine ganz platte Frage. Was macht denn eine Sportpsychologin bei einem Fußballverein? Was sind so deine Aufgabenbereiche? Was sind deine To-Dos?
Das ist gar keine platte Frage, sondern das ist tatsächlich eine sehr große Frage, die wir uns auch oft stellen, weil man muss sich vorstellen, 2018 war das, glaube ich, dass sich das verändert hat, dass auf einmal von heute auf morgen alle NLZs in Deutschland, erste bis dritte Liga, einen Psychologen einstellen mussten. Es war eine neue Auflage vom DFB, also erste Liga Vollzeitstelle, zweite, dritte Liga eine halbe Stelle. Und das war halt spannend, weil es war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch nach Robert Enke. Und gleichzeitig war aber gar nicht dann geklärt, was machen die dann eigentlich. Das heißt, auf einen Schlag waren dann ganz viele Sportpsychologen angestellt im Fußball, was toll ist, dass wir dann halt auch so einen tollen Arbeitgeber gefunden haben, weil vorher war es schon wirklich schwer, auch Jobs zu finden. Aber es war eben gar nicht geklärt, was wir im Endeffekt machen, weil das Feld, was wir natürlich als Sportpsychologen bedienen können, sehr, sehr groß ist. Wir können zum einen mit den Trainern arbeiten. Wir können mit den Spielern arbeiten im 1:1. Wir können mit einer ganzen Mannschaft arbeiten, so an Themen wie Teamdynamik. Wir können aber auch strukturell, also mit der sportlichen Leitung arbeiten und sagen, wir wollen hier ein bisschen aufs System schauen und hier Strukturen aufbauen, in denen sich die Trainer und Mitarbeiter wohlfühlen. Also man kann wirklich an sehr vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Und da liegt auch schon häufig so ein gewisser Rollenkonflikt, weil in dem Moment, wo du mit Spielern und Trainern arbeitest als Sportpsychologe, dann fühlen sich die Spieler so ein Stück weit manchmal vielleicht unsicher. Wir haben natürlich komplette Schweigepflicht, auch gesetzlich. Aber es schützt sich trotzdem nicht davor, dass sich dann der ein oder andere Spieler mal fragt, so, oh, die ist aber schon auch eng mit dem Trainer. Ne? Und genau das Gleiche passiert halt, wenn du mit Trainern und der sportlichen Leitung arbeitest. Und dementsprechend ist das mit unserer Aufgabenbezeichnung und Rollenbeschreibung gar nicht oft so klar, weil das sehr stark verschwimmt, ne? Weil man irgendwie an allen Stellen auch irgendwie arbeitet. Mhm. Und das macht die Arbeit aber auch gleichzeitig auch sehr spannend.
Und wie oft bist du jetzt beim HSV dann beispielsweise vor Ort?
Also beim HSV habe ich eine halbe Stelle. Das heißt, ich bin ungefähr 2 oder 3 Tage die Woche dann vor Ort. Und bei den Heimspielen bin ich auch mal, also nicht auf der Bank, aber immer da auf der Tribüne und begleite sozusagen von der Entfernung den Spieltag mit, ja.
Voll spannend. Also kannst du trotzdem vielleicht, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber noch was zu deinem Tagesablauf dann sagen? Also du bist jetzt dann da 1, 2, 3 Tage die Woche dort. Was genau machst du dann unter anderem direkt?
Also wenn ich dort bin, sind die Abläufe ähnlich. Wir haben immer, also wir haben da ein Büro, wo ich dann mit drin sitze. Da haben wir dann immer morgens auch eine Besprechung mit dem Funktionsteam. Und dann bin ich auch immer beim Training dabei. Da bin ich auch mit auf dem Platz und beobachte das Training. Und am Nachmittag geht dann, also am Vormittag habe ich, sag mal, eine sehr beobachtende, begleitende Rolle. Und am Nachmittag geht dann die tatsächliche Arbeit los, wo ich dann auch, wenn ich mal eine Session habe mit der Mannschaft oder so, oder dann eben meine Einzelgespräche, sei es jetzt mit den Spielern oder vielleicht auch mal was mit dem Trainerteam oder so, das passiert dann alles am Nachmittag.
Und bei diesen Einzelgesprächen kommen dann Spieler auf dich zu oder sagst du, ey, wir sollten mal reden, oder kommt da jemand anderes vom Verein und sagt, ey, vielleicht schnackt ihr mal miteinander?
Also grundsätzlich habe ich da die Haltung, dass es gar keinen Sinn macht, in meinem Bereich zu arbeiten, wenn die Person das selber nicht möchte. Das kam schon das ein oder andere Mal in meiner Karriere auch vor. Also ich war ja auch vorher am Nachwuchsleistungszentrum beim VfL Wolfsburg 4 Jahre und auch dort kam das häufiger vor, dass dann mal jemand kam und so, ja, schnapp dir den mal. Es ist ein Fall für dich. Wo ich mir dann immer so denke, was heißt das überhaupt? Ne? Also nur weil ich jetzt Psychologin bin. Na, das finde ich dann immer auch so ein bisschen schwierig, sondern wenn, das muss schon wirklich von dem Spieler und von der Spielerin selbst kommen. Was ich gerne mache, ist, das habe ich auch am Anfang gemacht, als ich beim HSV angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mit jedem einmal sprechen. Ist natürlich keine Pflicht, also wenn es jemand absolut nicht möchte, oder es gibt natürlich auch das Szenario, dass vielleicht jemand schon mit jemandem auch privat arbeitet, so wie ich ja auch manche Spieler immer 1:1 privat coache, dann ist das natürlich auch vollkommen legitim. Aber ich versuche zumindest mal mit jedem mal gesprochen zu haben. Und auch wenn irgendwie neue Spieler verpflichtet werden oder so, dann schnappe ich die mir meistens immer so proaktiv einmal. Und dann entscheidet sich dann, ob wir irgendwie zusammen weiterarbeiten oder nicht. Und so handhabe ich das überall, wo ich bisher gearbeitet habe. Also nicht nur jetzt, sondern schon immer. Weil häufig ist es auch so, dieser erste Kontakt, der manchmal so eine Barriere ist. Und den versuche ich dadurch dann aufzubrechen, indem ich einfach den ersten Kontaktaufbau selber mache und dann sage, pass auf, lass uns einfach mal unterhalten, ich will dich einfach nur mal kennenlernen. Dann lernen sie auch mal das Setting kennen, wie das ist, so im 1:1 irgendwo zu sitzen und zu sprechen. Und dann merken sie meistens, okay, das ist ja ganz normales, lockeres Gespräch, weil das ist meistens sogar eher der Grund, warum vielleicht mal jemand den Schritt von sich aus nicht macht, weil sie gar nicht wissen, wie läuft das dann halt eigentlich ab. Und dann nutze ich das meistens, um einfach zu sagen, so und so läuft das ab. Wenn du ein Thema hast, können wir es besprechen. Genau. Aber
Was
ansonsten
mich zu
komplett freiwillig, ja.
dem Punkt nämlich führt, also diese Fußballwelt, wo man ja hart sein sollte und so, ne, und geht's raus und spielt und sowas. Gibt's denn im Profi Fußball noch diese Ressentiments gegen psychologische Hilfe, wenn du jetzt sagst, seit 2018 ist das dann eigentlich auch vorgeschrieben. Spürst du das noch oder ist das mittlerweile wirklich einfach normal geworden?
Also ich bin wirklich froh, dass ich sagen kann, dass ich da eine Entwicklung wahrnehme. Wenn ich überlege, ich habe 2018 angefangen, da hatte ich damals in der U15 den 2004er Jahrgang. Davon sind jetzt auch mittlerweile schon viele irgendwie im Profifußball unterwegs. Das heißt, das sind jetzt wirklich alles Jungs, die sind damit komplett aufgewachsen. Die kennen das nicht anders. Und mittlerweile sind an den NLZ sogar teilweise jetzt schon 2 oder 3 Psychologen und Psychologinnen. Das heißt, was ich wirklich merke, da ist eine Entwicklung und gerade die jungen Spieler, die aus der Akademie kommen, für die ist das ganz normal, wirklich ganz, ganz normal. Und ich lerne ja auch sehr, sehr viele Spieler beim DFB kennen aus allen NLZs in ganz Deutschland. Und da kommen die ja dann auch mal mit mir in Kontakt als Teampsychologe. Und dann frage ich die auch immer, ne, wie sieht's aus, Sportpsychologie? Und das ist für alle ganz normal. Und als ich 2018 angefangen habe, da war das halt noch überhaupt nicht so. Damals dann mit der U19 oder auch mit der zweiten Mannschaft, mit der U23, da musste ich echt, es war harte Arbeit, da viele Vorurteile aufzubrechen. Und die haben wirklich am Anfang einen riesen Bogen um mich gemacht, als wäre ich irgendwie eine Hexe oder so. Also von daher ist das schön, da wirklich da eine Entwicklung zu sehen, gerade was die jungen Spieler angeht.
Was sind denn so die Wünsche, die Hoffnungen, die ein Verein oder ein Verband auch hat oder mit deiner Arbeit dann auch verbindet?
Naja, mittlerweile ist es einfach, finde ich, so, dass es einfach als ein wichtiger Teilbereich gesehen wird in so einem Funktionsteam, genauso wie halt ein Physiotherapeut oder ein Athletiktrainer, sodass halt jeder irgendwie einen Bereich abdeckt. Und mittlerweile ist halt immer mehr das Verständnis da, die mentale Ebene spielt einfach eine große Rolle und dafür brauchen wir halt auch einen Experten mit im Team. Und dann sind das meistens gar nicht so ganz konkrete Wünsche oder Aufträge, sondern einfach, dass dieser Bereich abgedeckt ist. Wie gesagt, mittlerweile ist es ja sogar auch verpflichtend. Und gerade auch zum Beispiel bei den Nationalmannschaften, beim DFB ist jede einzelne U-Nationalmannschaft mit einem Teampsychologen oder mit einer Teampsychologin ausgestattet, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels, weil einfach immer mehr diese Grundhaltung kommt, das Thema ist wichtig und das muss einfach aufgefangen werden.
Was kannst du dafür ein Beispiel nennen, ohne dass du natürlich da jetzt konkret reingehst? Was sind denn so wiederkehrende Themen, die Trainerinnen, Spielerinnen so haben? Was kommt da immer wieder auf dich zu?
Also es gibt natürlich wiederkehrende Themen, ne? Zum Beispiel bei der Nationalmannschaft ist halt auch ein wiederkehrendes Thema, das sind alles Top-Talente aus ihrem Jahrgang. Das sind die besten Spieler aus ganz Deutschland. Die werden in ihren Vereinen extrem gehypt und gefeiert. Und dann kommen sie halt zur Nationalmannschaft und da sitzen sie vielleicht auch mal zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Bank. Also da gibt es viele solcher Themen. Ne? Wie gehe ich dann auch damit um? Wie gehe ich auch mit dieser Rolle um, von der Bank zu kommen und von der Bank zu performen? Aber da können es auch wirklich manchmal Themen sein, die eher so neben dem Platz sind. Das sind teilweise Spieler, die noch nie irgendwie in einem Flugzeug saßen oder noch nie weiter weg mal von zu Hause waren. Wenn man überlegt, wir waren mit dem 2006er Jahrgang fast 5 Wochen in Indonesien. Ne? Das ist schon krass dann auch für so junge Spieler. Und da versuche ich gerade in dem Kontext schon sehr stark so eine auch große Schwesterrolle einzunehmen, so ein Stück weit und einfach so ein bisschen wir haben es tatsächlich auch im letzten Team dann auch im Staff gegenseitig so Hashtags gegeben, die uns beschreiben. Und mir wurde der Hashtag Feel Good Manager gegeben, weil ich dann irgendwie mal so geguckt habe, dass die sich einfach wohlfühlen. Weil das ist ja auch mehrfach erwiesen, dass wenn du dich in deiner Umgebung wohlfühlst, dann wirst du auch performen. So, ne? Und da auf sowas dann halt auch viel zu gucken, gerade in dem Setting. Aber zum Beispiel bei der Nationalmannschaft kannst du jetzt weniger wirklich im 1:1 ganz kontinuierlich an Themen arbeiten, weil dann siehst du die mal 10 Tage in der Länderspielpause und dann gehen die wieder zum Verein zurück und dann hast du keinen Zugriff mehr. Das heißt, da sind es wirklich eher so mannschaftsübergreifende Themen oder mal Impulse setzen oder viel mit dem Trainerteam. Und im Verein ist das wiederum ganz anders. Ne? Da kann man viel mehr mit dem Individuum arbeiten, weil du diese Regelmäßigkeit hast, wie jetzt auch zum Beispiel beim HSV, da habe ich meine festen Spieler. Die kommen teilweise schon seit irgendwie über einem Jahr oder so und haben einfach diese Regelmäßigkeit, dass du die einfach begleitest. Ja. Und da kommt tatsächlich auch von vielen, wenn ich die dann auch immer frage, so welche Erwartungen hast du auch? Also meistens fange ich auch so eine Sitzung dann an, wenn ich mich mit dem Spieler treffe, so was muss hier heute passieren, dass du rausgehst und sagst, hat sich heute hier für dich gelohnt? Mhm. Ne? Was bräuchtest du da? Und ganz häufig kommt einfach die Antwort, oh, ich will einfach mal ein bisschen quatschen. Also manchmal ist es dann gar nicht so ein ganz konkretes Anliegen, sondern es geht vor allem auch mal um diesen Raum des Vertrauens, den wir im Fußball nicht oft haben, weil in allen Bereichen, auch im medizinischen Bereich, werden Informationen immer weitergegeben und geteilt. Und ich, sage ich mal, mit meinem Bereich, mit der Sportpsychologie, habe den einzigen Raum, wo wirklich auch gesetzlich geregelt ist, da ist Schweigepflicht und es bleibt hier in diesem Raum. Und wenn du diese Vertrauensebene auch aufgebaut hast, dann kannst du da halt einfach mal ungefiltert Gedanken rauslassen, besprechen, vielleicht neue Perspektiven bekommen. Und dann sprechen wir einfach auch oft mal über das Spiel am Wochenende, ne? Also solche Sachen. Und was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, sind halt Langzeitverletzungen. Das ist natürlich auch mental unfassbar großer Einschnitt, ne?
Du hast gerade die WM in Indonesien schon angesprochen, wo die U17 ja den Titel auch geholt hat. Wie bereitest du dich auf so ein Turnier vor? Also gibt es da eine spezielle Vorbereitung auch für dich und das konkrete Turnier? Wie hast du das dann so erlebt, die Wochen da vor Ort?
Also, das war eine ganz besondere Erfahrung natürlich, mit dem 2006er Jahrgang, den zu begleiten, weil die hatte ich ja damals auch in der U15 übernommen. Das heißt, auch die Jungs durfte ich 3 Jahre lang oder mit der WM dann fast 3,5 Jahre lang, weil das ja noch in die U18 reinging, begleiten. Und tatsächlich ist es jetzt gar nicht mal so, man denkt sich, okay, jetzt fahren wir zum Turnier, jetzt müssen wir irgendwas Besonderes machen, sondern das, was sich halt beim Turnier gezeigt hat, war ein Ergebnis von wirklich einer kontinuierlichen Arbeit, prozessorientierte Arbeit über 2,5 Jahre, wo wir wirklich jede einzelne Länderspielpause, jede einzelne Maßnahme genutzt haben, um dieses Team zu entwickeln und eine Teamidentität aufzubauen, weil wir eben auch gesagt haben, es ist extrem schwer heutzutage einfach zu sagen, ja, mit dem Adler auf der Brust wird sich ja schon dann jeder automatisch identifizieren. Man muss sich vorstellen, wir hatten in unserer Mannschaft, ich glaube, 60% Spieler, die noch einen zweiten oder vielleicht sogar noch einen dritten Pass haben. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ja, jeder ist stolz, Deutscher zu sein, für Deutschland zu spielen, sondern wir wussten halt, wir müssen irgendwie eine Basis schaffen, wo sich jeder als ein Teil und zugehörig fühlt, der individuell ist und der zu diesen Jungs passt. Und es ist natürlich auch schwer, eine Identität mit etwas aufzubauen, wo du halt dann nur alle 6 Wochen bist oder alle 4 Wochen, wo du vielleicht auch mal eine Maßnahme aussetzt und dann erst wieder bei der nächsten dabei bist, wo du dich immer an einem anderen Ort triffst. Das heißt, du kannst ja gar keine Verbundenheit mit einem Gebäude oder mit einer Kabine oder mit irgendwas aufbauen. Das heißt, du musst wirklich über diese Gruppe gehen und dort wirklich einen Ort schaffen, der überall funktioniert. Und deswegen haben wir uns einfach so viel mit dem Thema Teamidentität auch auseinandergesetzt. Immer mit dem Ziel im Hintergrund der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft. Und das haben wir halt so gut hinbekommen, dass wir dann dort gar nicht mehr dann so viel in der Tiefe machen mussten. Wir haben natürlich vor jedem Spiel Impulse gesetzt. Das wurde ja auch teilweise veröffentlicht. Wir haben geschaut bei Insta, welchen Rappern folgen die Jungs so. Und dann haben wir über unseren Teammanager die Rapper kontaktiert und haben uns die Rapper irgendwie kurze, irgendwie Samra zum Beispiel hat uns zur EM und WM ein kurzes Grußvideo geschickt. Das kam halt immer
Cool.
super gut an bei den Jungs, weil das etwas war, ne, zu jedem Spiel, die dann schon vorher überlegt haben, oh, was kommt heute für ein Video? Oder wir hatten eine Grußbotschaft von Jürgen Klopp oder so, ne? Also wir haben wirklich versucht, vor jedem Spiel dann auch mal solche Impulse zu setzen. Aber das war es im Prinzip schon, ne? Weil wir die ganze Arbeit im Vorfeld geleistet haben.
Saugeile Idee mit den Grußbotschaften und den Rappern, da bin ich natürlich sofort dabei.
Ja.
Wie, ja, sorry, Jens, mach du?
Und es hat ja geklappt. Also jetzt
Ja.
nicht
Ja.
nur, dass man sagt, ihr habt es geschafft, ein tolles Team auf die Beine zu stellen, sondern ihr habt 2 Titel geholt, ihr seid Europameister und Weltmeister geworden. Du hast vorhin das ganz kurz erwähnt und deswegen, sorry, Nils, deswegen muss ich da ganz kurz rein. Du hast vorhin dieses Hashtag-Thema aufgemacht. Ich habe die Folge gehört, wo du mit Christian Wück in Unlimited in deinem Podcast darüber sprichst. Kannst du auch unseren Hörern noch mal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Was habt ihr mit diesen Hashtags gemacht?
Ja, wir haben immer so ein bisschen auch von der Hashtag-Generation gesprochen, weil das natürlich ja, das die Generation ist, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist und da in TikTok und Insta kommuniziert man ja auch irgendwie in Hashtags. Und wir wollten halt immer nicht irgendwie sagen, Handy weg oder so, und wir haben es in den richtigen Momenten weggelassen, aber wir wollten halt das eher auch für uns nutzen und die Generation halt auch dort abholen, wo sie stehen und in ihrer Sprache mit ihnen sprechen. Und wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie können wir die Jungs auch erreichen? Und was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass die Spieler, oder das habe ich festgestellt in einer Mannschaftssitzung, die wir hatten, dass die Spieler gar nicht so richtig wussten, wie werden sie eigentlich wahrgenommen vom Trainerteam. Weil das, wie gesagt, ne, man ist dann mal nur so kurz da. Auch trotz, obwohl Feedbackgespräche geführt werden, waren die Spieler halt dann auch manchmal so ein bisschen verunsichert. Und deswegen haben wir es zum einen so gemacht, dass die Spieler sich gegenseitig auch mal Feedback gegeben haben und gesagt haben, hey, so sehe ich dich. Das sehe ich als deine größte Stärke. Das war auch ein richtig cooler Prozess. Aber was wir dann vor allem gemacht haben, ist, wir haben uns im Trainerteam hingesetzt und sind jeden einzelnen Spieler durchgegangen und haben uns zu jedem einzelnen Spieler ein Hashtag, also eine Haupteigenschaft, einen X-Faktor sozusagen überlegt, und drei Eigenschaften zusätzlich noch. Und haben das dann gesammelt und dazu haben wir dann sogenannte Player-Cards entworfen. Das heißt, wir haben dann Foto von denen genommen, Jubelfoto, was irgendwie cool ist, und haben dann ganz groß halt den Namen und das Hashtag da drauf geschrieben und dann noch drei weitere Eigenschaften. Und das Ganze haben wir dann in so einer Art Zeremonie, das war dann bei der Elite-Runde, also bei der EM-Qualifikation. Das war ja dann auch so unsere ersten K.O.-Spiele. Bis dahin ist ja alles auch, ist ja eigentlich egal, ne? Also man muss sich mal vorstellen, das Turnier vor, also die letzte Maßnahme vor der Elite-Runde, das war der Algarve Cup, da haben wir alle Spiele, da sind wir Gruppenletzter geworden. So, ne? Aber es interessiert am Ende niemanden, weil es ja nicht zählt. Genau, das heißt, zur Elite-Runde haben wir dann vor dem ersten Spiel uns versammelt mit der ganzen Mannschaft und jeder einzelne Spieler hat seine Player-Card bekommen. Und hat dann mit der ganzen Mannschaft geteilt, was da draufsteht. Und das war ein richtig toller Moment, weil wir wirklich versucht haben, die Hashtags auch, also ein Almoghera Kabar hat zum Beispiel für uns das Hashtag Dominator bekommen. Okay. So, weil er einfach in seinem ganzen Auftreten so eine Dominanz immer ausgestrahlt hat, ob in jedem Zweikampf, in jedem Schuss, da war immer so eine Wucht dahinter, jedem Freistoß, aber halt auch generell auch neben dem Platz. Also wir haben halt auch nicht nur Fußball-Hashtags genommen, sondern auch Hashtags, die irgendwie die Person beschreiben. Und haben wirklich versucht, dadurch die Sprache der Spieler zu sprechen, auch sowas wie Maschine oder so, haben wir dann auch mal als Hashtag vergeben. Ein Finn Jelsch, der jetzt zu Stuttgart gewechselt ist, der hat das Maschinen-Hashtag bekommen. Und ja, also das war eine coole Sache und das kam wirklich sehr, sehr gut an, auch bei den Jungs. Und ab dem Moment hatten wir bei jedem Spiel, vorm Spiel in der Kabine, diese Player-Card am Spinn von dem Spieler hängen, sodass sie auch nochmal vor jedem Spiel sehen konnten, ich bin dafür da. Und was wir auch gemacht haben, wir haben das dann auch ab dann geändert, dass wir die Mannschaftsaufstellung in der Spielbesprechung nicht mehr klassisch mit Namen gezeigt haben, sondern wir haben die mit Hashtags gezeigt. Das heißt, wir hatten im Tor Präsenz, in der Innenverteidigung Maschine und Baum. Auf den Außenbahnen hatten wir Dominator und Flash. Im Mittelfeld hattest du irgendwie Freistoßgott, Unterschiedsspieler und was noch, ein Zerstörer. So. Und so ging es dann halt weiter vorne, ein Knipser und was weiß ich nicht was. Und das war dann irgendwie so cool, weil damit haben wir es auch aufgebrochen, wer anfängt und wer aufhört, weil dann hatten wir die Hashtags halt noch von der Bank und dann war es halt immer klar, wir haben hier einfach eine unfassbare Mannschaft, wo jeder etwas Besonderes mitbringt und jede Qualität brauchen wir und mal brauchen wir im Spiel halt die Qualität und mal die andere und dadurch haben wir auch so komplett so dieses Startelf, Starter-Finisher-Denken irgendwie so aufgebrochen, weil wir es einfach auf die Sache reduziert haben und das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess.
Das ist ja auch dann wirklich für die Kommunikation auch mit dem Spieler, Trainerteam, mit dem Spieler auch zusammen. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Maßnahme auch zu sagen, so du bist für das auch zuständig. Und das ist ja auch ganz interessant, weil ja auch Julian Nagelsmann ein ähnliches Rollenthema so hat. Also er gibt ja seinen Spielern auch Rollen, ob es da jetzt auch Hashtags gibt, weiß ich nicht. Mhm. Aber er hat ja auch ganz klar definiert, welche Rolle welcher Spieler eben bei der Nationalmannschaft auch hat. Hast du ein Gefühl, da ist so beim DFB sowas entstanden, dass man sagt, wir müssen mehr diese Rollen entwickeln? Oder war das jetzt Zufall, dass du das jetzt mit Christian Wück erstellt hast und Julian Nagelsmann hat jetzt sowas Ähnliches da gemacht?
Das ist, glaube ich, also Zufall, ne? Also es gibt jetzt keine Vorgaben in der Richtung. Wir haben einfach gesagt, wir brauchen eine Rollenklarheit. Wir brauchen es, dass jeder, der da ist, seine Rolle kennt und akzeptiert, weil wir brauchen alle. Und für ein Turnier hast du eben auch nur 18 Spieler. Und das ist dann, also 18 Feldspieler, und das ist dann einfach extrem wenig. Und da brauchst du halt jeden und da muss jeder auch funktionieren. Und du funktionierst halt nicht, wenn du dann mal enttäuscht bist oder so. Das muss einfach komplett klar sein. Und deswegen war es uns ganz, ganz wichtig, für klare Rollenverhältnisse zu herrschen und da halt auch vielleicht auch mal Beziehungsdynamiken aufzubrechen, weil es natürlich schon auch Grüppchenbildung gab in der Mannschaft. Und dann wollte der eine vielleicht lieber mit seinem Kumpel zusammenspielen, mit seinem Bruder. Und diese Hashtags haben halt auch dazu gedient, mal zu sehen, okay, was kann denn der andere eigentlich? Warum spielt der vielleicht auch vor dem? Vielleicht gibt es auch einen guten Grund dafür. Und deswegen, ich finde es extrem wichtig für klare Verhältnisse, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Dann kann jeder sich darauf einstellen und einfach so zu erwarten, dass ein Spieler seine Rolle von der Bank annimmt, ohne dass man mal vorher mit ihm gesprochen hat, ist einfach auch schwierig, weil das ist deren Existenz. Das ist klar, dass die immer starten wollen. Und wenn da halt im Vorfeld gar keine Gespräche stattfinden und die Spieler dann mit sowas alleine gelassen werden, finde ich das selber auch mal als Psychologin extrem schwierig, ne? Weil das einfach nicht so eine einfache Situation auch ist, muss man sich einfach auch vergegenwärtigen.
Ich würde gerne noch mal auf die Generation Hashtag zu sprechen kommen, weil ich das auch echt interessant finde. Es wird ja auch in der Wirtschaft jetzt immer so ein bisschen auf die Gen Z geschimpft, ne? Also die sind faul und die schaffen ja nichts mehr und sowas. Und man kann das ja auch völlig anders sehen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass die Werte da einfach ein bisschen anders sind als bei den Generationen davor und dass da, glaube ich, auch so was Sinnstiftendes oft einfach wichtig ist. Aber wie siehst du denn die junge Generation im Vergleich zu älteren Spielern? Also ist das so? Sind die einfach ein bisschen anders drauf?
Definitiv, also die sind sehr anders drauf und ich glaube, deswegen wird dann halt auch manchmal gemeckert, weil wir oftmals das, was anders ist, erstmal doof finden. Also unser Gehirn ist auch so, dass wir ja gerne mit den Dingen arbeiten, die wir halt selber kennen und die halt auch unseren eigenen Vorstellungen entsprechen und dem, wie wir aufgewachsen sind. Und da ist einfach eine sehr große Diskrepanz, sage ich mal, zwischen der Trainergeneration, gut, jetzt kommen immer mehr junge Trainer, aber der Trainergeneration und dann diesen jungen Spielern, die müssen halt komplett anders angefasst werden. Die sind viel sensibler auch und die haben viel mehr auch mit Vergleichen zu tun, als es die ältere Generation auch hatte. Haben viel mehr Druck, weil auch man muss das ja auch immer, also ich bin auch systemischer Coach, das heißt, ich betrachte alles in meinem System. Und wenn man sich halt dann vorstellt, was halt eben auch alles dazugekommen ist, wie früh diese ganzen Berater sich dann melden, wie früh die Ausstatterverträge kommen, wie früh Vereine dann auch anfangen, zu Hause anzurufen, es ist einfach auch alles viel größer und komplexer geworden. Du hast viel mehr Konkurrenz, es fällt kein Spieler mehr durchs Raster im Scouting. Und dementsprechend muss man diese Spieler eben dann auch anders anpacken. Und der beste Weg, den man da machen kann, ist sagen, hey, ich will erstmal deine Welt überhaupt verstehen, bevor ich einfach sage, deine Welt ist schlecht und du musst es jetzt so machen, wie wir Erwachsenen, weil wir es so schon immer so gemacht
Klar.
haben, ist einfach nicht der richtige Weg, sondern muss wirklich versuchen, auf sie zuzugehen. Und ich bin immer wieder wirklich so begeistert von den Jungs, also wie die sich öffnen, wenn man da den richtigen Zugang findet, wie viel die reden. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass dann auch so eine krass tiefe Unterhaltung kommt. Also ich habe sogar eher das Gefühl, dass die sich viel besser öffnen können, viel mehr zulassen, und dass da auch man viel zurückbekommt, wenn man sich halt auch Mühe gibt. Also da muss man vielleicht ein bisschen erstmal in Vorleistung gehen. Aber dann kriegt man schon extrem viel auch von den Jungs zurück.
Wenn wir gerade schon bei den Besonderheiten der Generation sind, welche Rolle spielt denn Social Media? Ich würde jetzt mal vermuten, auch dadurch hat sich der Druck, auch der psychologische Druck, doch nochmal erhöht, oder?
Ja, klar, definitiv. Also, ich meine, das beste Beispiel ist jetzt auch ein Lamine Jamal, der 2007er Jahrgang ist. Gegen den haben wir bei der Elite-Runde noch gespielt mit unserem Jahrgang. Und der hat uns dann alle unsere Jungs innerhalb von kürzester Zeit sowas von überholt in dem Sinne, dass er dann schon direkt in die A-Mannschaft gerutscht ist und so. Der hat ja die WM gar nicht mehr mitgemacht schon. Und mit solchen Jungs vergleichen sich dann die Spieler natürlich, ist ja klar, weil sie erstens sogar schon gegen den gespielt haben. Und dann siehst du das natürlich auch alles bei Social Media, ist das alles so, als wäre es in deinem eigenen Wohnzimmer, würde es in deinem eigenen Wohnzimmer passieren. Und dann vergleichst du dich natürlich. Und du vergleichst dich natürlich immer mit diesen Spielern und nicht mit denen, die es nicht schaffen oder die vielleicht schlechter sind als du.
Klar, auf jeden Fall.
Kannst du denn mit deiner Arbeit, also kann man das so pauschal sagen, die sportliche Leistung der Spielerinnen und Spieler verbessern?
Ja. Yeah. Also es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Also auch das kann man nicht so sehr pauschalisieren, weil es hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie sehr lässt sich eine Person auf den Prozess ein. Und es ist auch viel Selbstarbeit, weil man kann ja auch nicht mehr machen als Impulse setzen, Fragen stellen, aber dann, wie die Person halt auch damit weiterarbeitet und es umsetzt, hängt ja auch sehr, sehr stark davon ab. Ne? Und dementsprechend auf jeden Fall, weil in der Sportpsychologie gibt es wahnsinnig viele tolle Techniken, Theorien, die dir einfach helfen können, dieses ganze Feld Leistungssport, Fußball, Profifußball, Druck und so zu handeln. Das heißt, wenn du dich darauf einlässt und wenn du auch an dir arbeitest, bewusst, und wenn du auch bereit bist, mal in den Spiegel zu gucken und dich zu reflektieren und auch mal den Finger in die Wunde zu legen, dann macht es dich auf jeden Fall besser.
Muss ich denn ein Trainer heutzutage, so wie ihr das damals auch bei der U17 gemacht hat, muss ich einen Trainer heute komplett auf so eine Mannschaft auch einlassen? Also muss der dieselbe Sprache sprechen wie die Jungs? Geht das gar nicht mehr anders heutzutage?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es für alle sagen kann, aber in meiner persönlichen Meinung sehe ich das so, dass ein Trainer das machen muss. Ich habe es auch schon häufig miterlebt, dass ein Trainer einer Mannschaft einfach sein Denken überstülpen möchte. Und dass ob es jetzt taktisch ist, ein System, oder ob es einfach eine Philosophie ist, eine Spielphilosophie. Ich habe auch mal einen Vortrag zum Beispiel darüber gehalten, die Psychologie des Offensivfußballs, weil das ist auch spannend, wenn du dann einen Trainer hast, der unbedingt Offensivfußball spielen möchte, aber du hast vielleicht gar nicht die Persönlichkeiten dafür in der Mannschaft, weil du hast halt eher Spieler, die vielleicht nicht so risikobereit sind oder eher so vielleicht vom Typ her Angst zu verlieren und eher sichernd sind. Also man muss schon ein bisschen gucken, erstmal natürlich, was habe ich in der Qualität für Spieler, aber du musst natürlich auch schauen, wie sind die drauf, was brauchen die eigentlich, und das ist bei der Nationalmannschaft natürlich auch eine Herausforderung, weil jeder spielt im Verein ein anderes System, und wenn man dann einen Trainer hat, der sagt, ja, hier machen wir das aber immer so, dann funktioniert das in meinen Augen nicht, sondern man muss immer schauen, was haben wir für Spieler, was haben die für Stärken und wie können wir spielen, dass jede einzelne Stärke von jedem Einzelnen zum Vorschein kommt, sodass der gefördert wird, und nicht versuchen, einen Spieler in irgendwas reinzupressen, weil ich diese Idee habe, und dann einen Spieler vielleicht seiner größten Stärke zu berauben. Also nehmen wir an, es ist ein toller, kreativer Offensivspieler, der wahnsinnig tolles 1-gegen-1 hat, der jetzt aber vielleicht nicht der Spieler ist, der so wahnsinnig viel zurückarbeitet, und dann den immer nur dafür zu kritisieren, dass er nicht zurückarbeitet, und dem halt immer nur zu sagen, du musst dich irgendwie nach 2 Kontakten vom Ball lösen, weil das ist jetzt unser Spiel, dann nimmst du diesem Spieler alles, wofür er dieses Spiel liebt. Und dann macht man Spieler kaputt in meinen Augen.
Aber das ist natürlich ein schmaler Grat, ne? Weil ich denke gerade unweigerlich an Leroy Sané, dem ja genau das immer vorgeworfen wurde, immer noch, glaube ich, auch teilweise wird bei den Bayern, dass er zu wenig nach hinten arbeitet, dass dann die Körpersprache oft nicht gut ist, man ihm halt total ansieht, wenn er frustriert ist, sei es über die eigene Leistung oder über Fehlpässe der Mitspieler. Das ist natürlich dann für die Trainer, glaube ich, schon auch schwierig, oder? Also dieses auf der einen Seite die Spieler sein lassen, auf der anderen Seite ja auch für alle gleiche Regeln aufzustellen.
Das ist eine Riesenherausforderung als Führungskraft, definitiv. Und trotzdem ist es so, man muss gewisse Rahmenbedingungen schaffen und trotzdem innerhalb dieser Rahmenbedingungen relativ viel Freiheit lassen, denke ich. Oder man muss beziehungsweise erkennen, welche Spieler brauchen mehr Führung und vielleicht brauchen manche Spieler auch mehr Ansagen, und denen hilft es dann, so klare Anforderungen zu haben. Und andere sind von der Persönlichkeit aber so, dass wenn du die, wie gesagt, zu sehr irgendwas vorgibst, dann beraubst du ihnen ihrer Spielfreude und Kreativität. Und deswegen reicht es halt heutzutage nicht mehr einfach in Anführungsstrichen nur Fußballtrainer zu sein, sondern du musst ein Leader sein, du musst eine Führungskraft sein, du musst dich auf die Bedürfnisse deiner Spieler einlassen, du musst sie erkennen. Und das ist ein riesen Balanceakt, das hinzukriegen. Ne? Aber trotzdem, wenn du halt deine Energie anfängst, da rein zu verschwenden, Spieler in ihrer Persönlichkeit zu verändern und denen etwas aufzuerlegen, was sie nicht sind, dann verschwendest du einfach sehr, sehr viel Energie.
Hm. Ich habe gerade heute ein Zitat von Erich Rutemöller gelesen, der auch lange Jahre beim DFB auch gearbeitet hat, der auch gesagt hat, das ist der Hauptjob eines Trainers. Taktik und so weiter, das kann jeder lernen, aber wirklich das Gespür für die andere Person oder für die Person auf der anderen Seite zu haben, das ist das, was man als Trainer heutzutage haben muss. Nur dann wird man eben auch erfolgreich sein.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Felix Magath bei der Chiara so sitzt und sehe ich mal, bis du das erzählst. Felix Magath begegnet uns immer wieder in diesem Podcast, muss ich dazu sagen. Und Jens und ich philosophieren oft über verschiedene Trainertypen und die vermeintlichen harten Hunde, vielleicht auch so ein bisschen der alten Schule, gegenüber den etwas jüngeren und zumindest von außen betrachtet empathischeren Typen. Ich habe auch am Wochenende, als das Topspiel Bayern gegen Leverkusen war, mit einem Freund darüber gesprochen, der ganz begeistert war von Kompanie. Und da wird ja auch immer gesagt, er schafft es einfach so mit den Spielern gut umzugehen. Und dann wird wiederum gesagt, Thomas Tuchel hätte nicht so einen Zugang zu seinen Spielern gehabt. Muss man nicht oft dann eher mit den Trainern arbeiten als mit den Spielern? Also der Fisch stinkt ja vom Kopf, wie man so schön sagt. Also wenn der Trainer schon nicht so richtig klarkommt, bist du dann nicht auch auf verlorenen Posten?
Auf jeden Fall. Also das habe ich dann auch nach ein bisschen Zeit erkannt, damals noch beim VfL Wolfsburg, dass wenn ich die Trainer nicht auf meiner Seite habe, dann wird's schwer, weil mir dann der Zugang einfach zur Mannschaft fehlt. Beziehungsweise man kämpft dann auch so ein bisschen gegen Windmühlen. Also wenn du die ganze Zeit mit den Spielern arbeitest und dann haut der Trainer eine Stunde später wieder richtig drauf, dann war die Sitzung eigentlich für die Katz. Und dann kommt man irgendwie nicht vorwärts, ne? Und wenn man da jetzt auch wieder so vom System her denkt, wenn du mit dem Trainer arbeitest, dann musst du gar nicht mehr mit so vielen Spielern arbeiten, weil dann arbeitest du durch den Trainer hindurch indirekt auch mit der Mannschaft. Wenn er an seinen Ansprachen arbeitet, wenn er auf die Spieler zugeht, wenn er die Gespräche mit den Spielern sucht, dann entsteht etwas. Und dann ist das für mich, also ich persönlich habe festgestellt, ich habe einen viel größeren Hebel mit meiner Arbeit, wenn ich einen guten Draht zum Trainer habe und durch den Trainer hindurch mit der Mannschaft arbeite und die Mannschaft das teilweise gar nicht mitkriegt, ne? Die Arbeit.
Jetzt hat sich ja Borussia Dortmund vermeintlich mit Niko Kovac für so einen harten Hund entschieden. Die Mannschaft wirkt ja schon, zumindest wenn man sie von außen betrachtet, und nichts anderes können wir ja tun. Du steckst ja auch nicht drin, Chiara, ist ja klar. Aber wenn man von außen so drauf guckt, sieht man schon die Verunsicherung in dem Team. Mhm. Man sieht die Verunsicherung auf dem Platz bei, ich sag jetzt mal, ehemaligen Leistungsträgern, wo man einfach sieht, die hängen total durch. Hätte es nicht da jetzt vielleicht einen Trainertypen eher gebraucht, der die Spieler mehr in den Arm nimmt, als so einen harten Hund, der ihnen sagt, so jetzt lauf halt, dann wird das schon.
Also, wir haben es den Dortmundern geraten, aber sie haben nicht gehört.
Nee, das stimmt. Wir hätten es auch selbst, wir hätten es auch gemacht, Nils, wenn sie uns gefragt hätten, ne? Wir hätten sie in den Arm genommen. Mein Gott. Nee, also gibt's da so einen Königsweg, gerade wenn so eine Verunsicherung so tief in so einer Mannschaft drin zu stecken scheint?
Ja, also das sind echt immer schwere Entscheidungen zu überlegen, ne? Welcher Trainer passt jetzt wirklich auch zur Mannschaft. Ich könnte mir natürlich vorstellen, weil im Vorfeld halt durch Nuri Sahin und Terzic einfach auch zwei Trainer da waren, die vielleicht auch eher in dieses Bild passen, hey, näher am Alter der Spieler dran und einfühlsamer und mehr auf dieser Beziehungsebene vielleicht unterwegs. Und dass dann der Verein gesagt hat, wir brauchen jetzt vielleicht mal wieder jemanden, der auch vorangeht, der irgendwie Klarheit reinbringt, eine gewisse Klarheit und dann da auch irgendwie im Wind steht, so, ne? Also ich war jetzt nicht dabei am Verhandlungstisch, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, die beiden wir haben es mit diesem Weg probiert, der hat irgendwie nicht funktioniert, dann versuchen wir jetzt dann doch nochmal wieder einen anderen Weg und da vielleicht eine dominantere Person hinzusetzen. Weil das ist auch ganz menschlich, dass wenn man halt merkt, okay, es ist vielleicht zweimal vermeintlich gescheitert, dann muss man sich vielleicht nochmal andere Wege überlegen. Ne? Ja, grundsätzlich ist es so, dass, habt ihr ja auch Felix Magath angesprochen, dass, dass sowas schon auch erfolgsversprechend sein kann für eine kurze Zeit. Mhm. Weil, ich sag mal so, wenn man als Trainer die ganze Mannschaft so gegen sich hat durch solche Methoden, dann hat die Mannschaft so einen gemeinsamen Feind und verbündet sich. Und das kann auch wieder was, was entwachen. Also nicht, um Gottes Willen, dass das bei Niko Kovac so sein sollte. Aber so durch Angst kann, also Angst ist ein sehr, sehr großer Antreiber, ne, der auf jeden Fall bewegt. Nur das schlägt dann halt irgendwann über in so etwas Chronisches. Und das ist dann halt gesund, ne?
Lustigerweise haben wir das, ich weiß nicht wann, Jens, aber ja auch schon mal besprochen, ne, dass genau dieses etwas härtere Führungsmodell bestimmt auch funktioniert. Und Magath hat ja auch einige Titel geholt, das muss man ihm ja lassen. Und ich will auch gar nicht immer so auf Felix Magath, der ist auch Kind seiner Zeit und ne, Kind seiner Eltern und whatever, Kind von tausend Sachen. Deswegen all good. Aber ich glaube auch, wenn du jemanden, und ich war auch bei ihm noch nie im Training, aber was man immer hört, so ein Jürgen Klopp, wo die Spieler wirklich brennen für den Trainer auch und der dann auch eine väterliche Rolle so ein bisschen einnimmt, das braucht man ja nur von sich ausgehen. Also ist doch klar, dass das mehr zieht. Wer will schon, und da können wir ja auch, wenn wir irgendwo arbeiten in einem Unternehmen, für so einen Arschloch-Chef lange arbeiten, ne?
Aber ich fand das interessant, was du gesagt hast, Chiara, vorhin, dass du sagtest, dass man, dass halt quasi man immer auch gucken muss, wie, welche Spiele hat man und welches System spielt man dann. Weil du jetzt Jürgen Klopp gesagt hast, Nils, da war es ja schon eher ein bisschen andersrum. Also er hat ja schon sein System, egal wo er hingekommen ist, ob das jetzt dann, also in Mainz hat das entwickelt, in Dortmund hat er dem Verein ja schon sein System übergestülpt und hat dann geguckt, wie passen die Spieler rein, und in Liverpool ja genauso. Mhm. Meinst du, es liegt dann so an seiner empathischen Art, die Spieler dann einfach mitzunehmen und mit auf seinen Weg zu nehmen? Ist das dann der Erfolgsfaktor sozusagen, also auch wieder die Kommunikation?
Ja, mit Sicherheit. Also es geht natürlich dann auch immer darum, wenn du einen klaren Plan Trainer hast und eine klare Philosophie hast und an der auch festhalten möchtest, dann ist es auch in Ordnung. Ich finde es auch grundsätzlich immer gut, wenn du auch als Trainer für etwas stehst und wenn du dir auch mal Gedanken gemacht hast, wofür möchte ich überhaupt wahrgenommen werden und gehen. Aber dann auch davon auszugehen, dass es von heute auf morgen klappt, ne? Also dann braucht man schon eben diesen Kraftakt der Kommunikation, sagen, hey, wir werden es so und so machen, weil, also auch immer so das Warum dahinter, warum Gegenpressing, warum wollen wir das zum Beispiel, ne? Was steckt auch hinter, dann auch zu erklären, weil dann natürlich jeder Spieler gleich denkt, oh, dann muss ich immer hart so hart arbeiten, ne? Aber dann auch zu sagen, warum brauchen wir das, welcher Sinn steckt auch dahinter, also das Why zu erklären. Und dann eben auch diesen Prozess dahin wirklich auch eng zu begleiten und sich dann auch die Zeit nehmen, das zu erarbeiten. Und dann auch mal, weil das ist echt etwas, was ich im Profifußball auch nochmal viel, viel krasser wahrnehme als im Nachwuchs, ist so diese Niederlagen. Ne? Also das Gefühl von Niederlagen und dieses Gefühl, dass wenn du verloren hast, dass die ganze Woche dann irgendwie schlecht war. Und davon muss man sich einfach als Trainer, das sagt Jürgen Klopp ja auch immer, diese Niederlagen sind so wichtig. Und durch diese Niederlagen hindurch am Prozess halt auch festzuhalten und dann nicht irgendwie bei der ersten Niederlage zu sagen, der Spieler kann nichts oder ich will jetzt einen neuen Spieler verpflichten, weil der kriegt es eh nicht hin. Sondern manche Spieler brauchen halt auch mehr Zeit als andere und sich wirklich die Zeit für diesen Prozess dann halt auch zu nehmen, unabhängig von den Ergebnissen.
Chiara, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich würde dir gerne noch eine bisschen persönliche Frage stellen, weil du ja nun super viel dich mit anderen Menschen austauschst, super viel da auch erlebst. Was hast du denn vielleicht selbst für dich für Lehren daraus gezogen? Also für dein Privatleben, für dich als Privatperson, die du vielleicht auch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen willst. Es ist ein eigenes Universum, dieser Fußballkosmos, und trotzdem sind es ja alles Menschen, wie wir Normalsterbliche auch. Also was sind so Dinge, wo du sagst, da habe ich selbst noch was gelernt?
Ich habe ganz vieles gelernt durch Trainer, gerade Trainer, die mir die Arbeit auch schwer gemacht haben zu meiner eigenen Wirkung. Aber auch, also ich arbeite viel mit Spielern auch am Thema Routinen. und Wettkampfroutinen. Und genauso versuche ich halt eben auch meine Routinen umzusetzen, ne? Dass auch ich eine gute Routine habe, irgendwie durch Meditation, Atemtechniken, damit ich mit einer gestärkten Psyche in den Tag starte, weil ich ja den ganzen Tag, wie du sagst, ja auch irgendwie ein Ventil für andere bin. Und da ist es einfach auch wichtig, dass ich auch immer weiß, ich bin ja meine Ressource. Ich arbeite nicht mit irgendwas anderem. Ich habe auch keine Techniken, sondern die Ressource, die ich habe, bin ich selbst. Und dafür muss ich natürlich auch immer nach mir selber schauen und gucken, dass ich auch genügend Kapazität auch dafür habe, um das alles, was sich so zeigt. Weil ich kann mich auch immer schlecht auf meine Arbeit vorbereiten. Das heißt, ich muss ja auch spontan alles tragen können, was sich da auch zeigt oder ne, was passiert. Und dementsprechend versuche ich schon auch viel zu arbeiten. Was mir immer extrem hilft, ist einfach ein gutes Umfeld, ein gutes privates Umfeld. Deswegen kann ich jedem empfehlen, da auch viel Zeit zu investieren, weil das einen einfach auch trägt. Genauso wie es halt auch mich trägt. Und einfach gute, gesunde Routinen zu haben. Schlaf ist unfassbar wichtig. Da arbeite ich sehr, sehr viel dran, auch mit den Spielern, an guten Routinen, an guten Schlafroutinen, weil Schlaf einfach der Regenerationsfaktor schlechthin ist. Und je mehr ich natürlich mich in meiner Arbeit damit beschäftige, desto mehr übernehme ich ja auch für mein eigenes Leben und quatsche alle Leute beim Privatleben damit voll. Und so lerne ich wahnsinnig viel aus meinem Job, ne? Und immer wieder passiert mir das auch, dass ich dann Workshop entwickle zu irgendeinem Thema und dann denke ich, ach, das passt gerade irgendwie auch ganz gut in meine private Lebenssituation. Irgendwie das, dann ziehe ich meistens auch für mich nochmal irgendwas raus, ja.
Cool.
Abschlussfrage, liebe Chiara. Ich bin Werder-Fan.
Jens, muss das jetzt sein? Musst du das Gespräch jetzt am Ende nochmal so runterziehen?
Ja, tatsächlich, tut mir sehr leid. Wirklich, treffen wir uns denn in der kommenden Saison endlich wieder in der ersten Liga zum Nordderby? Wir würden uns wirklich freuen.
Ja, wir würden uns natürlich auch extrem freuen, mal ans Weserstadion zu kommen. Das Stadion ist ja echt ganz schön, muss ich sagen.
Ja. Immerhin ja, das Stadion. Also,
genau, kommt gerne vorbei, lasst die 3 Punkte da, überhaupt kein Problem. Ne? Aber,
schauen wir mal.
Nee, genau. Also, was hast du für ein Gefühl dieses Jahr?
Ich habe ein Klappt? Sehr gutes Gefühl.
So, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Chiara, es war uns ein Fest. Super, super spannend, da mal einzutauchen in diese Welt. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch eine echt bereichernde Arbeit ist. Natürlich auch ein fordernder Job. Aber allein aus diesem Gespräch ziehe ich schon raus, du brennst für deinen Job und du bist mit Herz und Seele dabei. Und das spürt man einfach auch, wenn du darüber sprichst. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank an euch für die Einladung, dass ihr in eurem Podcast der Sportpsychologie die Plattform gebt. Das ist einfach ja sehr, sehr wichtig, dass immer mehr auch Vorurteile trotzdem noch abgebaut werden und dass immer mehr so dieses Selbstverständnis eben auch reinkommt. Das ist ein Teil im Fußball, der genauso dazugehört. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt.
Danke dir, Chiara. So, und ihr Lieben, ihr habt's gehört, passt auf euch auf, schlaft schön, meditieren ist gut, ne? Routinen sind gut, deswegen bleibt empathisch, bleibt routiniert und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
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 Nils vor, noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.